das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind natürlich nicht alleine in unserem virtuellen Podcast-Studio. Wir haben heute Schwessi bei uns und Schwessi hat es auch unter anderem mit Jesper Juhl zu tun. Da kennt ihr ja sicher alle so ein bisschen was von. Ich meine, bedürfnisorientiert erziehen ist ja in aller Munde. Ja, Schwessi macht aber noch ganz viel mehr. Das wird sie uns gleich alles erzählen. Und Silke, der Kontakt kam erst über dich zustande. Vielleicht erzählst du mal, wie denn überhaupt der Kontakt kam. Wie habt ihr beide euch denn eigentlich kennengelernt?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, hallo allerseits. Und ja, was lange währt, wird endlich gut, liebe Schwessi. Ich weiß, du warst eine der Ersten, die sich meldete, als wir mit unserem Podcast 2020 online gingen. Und du hast gesagt, bitte, bitte, ich möchte auch so gerne. Und du warst die ganze Zeit auf unserer Liste und dann kam Corona und alles wirbelte auch in unserer Ausstrahlungsliste durcheinander. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir heute dich hier im Interview haben. Auslöser war jetzt hier nochmal, dass du zum Muttertag ja ein ganz besonderes Lied beziehungsweise ein ganz besonderes Video online gestellt hast und dass ich dann auch in meiner Facebook-Gruppe gut alleinerziehend teilen durfte. Ja, ich habe es jetzt schon anklingen lassen und Sina ja auch gerade. Du bist Alleinerziehende, du bist aber auch Musikerin und hast da eine ganz bewegte, ja, Lebensgeschichte schon hinter dir und auch die bedürfnisorientierte Erziehung wird ein Thema sein. Aber mich interessiert natürlich als erstes, wie schafft man es als Musikerin alleinerziehend zu sein und dann auch noch auf Tournee zu gehen? Und das freue ich mich jetzt, wenn du uns darüber berichtest, liebe Schwessi. Willkommen in unserem Podcast.
Dankeschön. Hallo in die Runde. Ja, ich freue mich auch sehr über eure Einladung. Und ja, also professionell Musik mache ich jetzt seit 4 Jahren erst. Ich bin aber seit 11,5 Jahren alleinerziehend und also kurz nach der Geburt sozusagen von meinem Sohn. Und damals habe ich, weil ich dann echt gemerkt habe, boah, ich bin nur noch mit Überleben beschäftigt und irgendwie irgendwie klarkommen und Geld verdienen und so, habe ich dann halt meine eigene Musik ein paar Jahre gar nicht mehr gemacht. Ich habe es noch versucht, da war mein Sohn so ungefähr 1 Jahr alt, da war ich nochmal an der Pop-Akademie in Mannheim für so ein International Summer Camp und Songwriting Camp und da hat er dann da habe ich ihn einfach immer mitgeschleppt so, aber er war einfach noch zu klein und er hat dann richtig so Stresssymptome gekriegt und dann habe ich gedacht, okay, ich breche das jetzt ab, das bringt gar nichts. Naja, genau. Und dann war ich trotzdem viele Jahre mit Udo Lindenberg auf Tour. Mhm. Und da musste ich ja dann auch irgendwie. Das war quasi eine gute Vorübung für jetzt, wo ich auch meine eigenen Konzerte wieder mehr spiele. Sofern Corona es jetzt wieder zulässt. Ich habe halt gemerkt, okay, entweder ich hänge jetzt alles an den Nagel, was mich ausmacht, was mir Kraft gibt, was meine Leidenschaft ist und dann vereinsame ich wahrscheinlich und bin ganz unglücklich und frustriert. Oder ich muss mir jetzt dringend Unterstützung holen und ein Netzwerk aufbauen. Und dann habe ich sowohl eine Leihomi mir geholt, als auch eine Tagesmutter, als auch mehrere Babysitter, als auch alle meine Freunde, meinen Bruder, alle an den Start gekriegt, die dann seit mein Sohn ungefähr 6 Monate alt war, regelmäßig sozusagen abends, wenn ich dann so mit Udo irgendwelche Veranstaltungen hatte, aufgepasst haben. Und das war erst ziemlich schwer, weil ich musste mir dann so überlegen, okay, wie schläft er am besten ein? Er kennt dann die Leute noch nicht. Ach du Scheiße, kann ich ihm das zumuten? Okay, aber es war so stark, ich will diesen Job weitermachen, ich muss es jetzt irgendwie hinkriegen, ne? Mhm. Dass ich dann gesagt habe, okay, am besten wird er sozusagen in den Schlaf geschoben im Kinderwagen und bleibt dann schön im Kinderwagen liegen, bis ich nach Hause komme. Mhm. Und das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Einmal kam ich nach Hause und mein Bruder und seine Freundin saßen nachts um 2 im Wohnzimmer auf dem Boden und haben mit ihm irgendwie Ball gespielt.
Und Schweiß gebadet.
Ja, und dann, ja, zwischendurch habe ich echt gedacht, oh Gott, ich bin voll die Rabenmutter und Und gleichzeitig, ich habe halt immer dann ganz viel versucht, auf ihn zu achten, auf seine Bedürfnisse und dass es ihm gut geht und was braucht er, um, wenn wir unterwegs sind. Also die erste Tour war dann 2012 mit Udo. Da habe ich dann, da waren meine Eltern zwischendurch auch da, da habe ich so eine Wohnung gemietet in Mannheim, weil da war eine Woche Proben für die Tour. Und da habe ich gedacht, okay, Hotel ist irgendwie nicht so geil für so ein kleines zweijähriges Kind oder eineinhalb weiter oder so. Mhm. Und dann habe ich so eine Airbnb-Wohnung gemietet und da konnte er halt, da konnten wir kochen, waschen, er konnte da irgendwie rumklettern überall und da gab es einen kleinen Garten. Und das war dann halt immer, tagsüber habe ich immer mit ihm schöne Sachen gemacht, im Park und mit ihm gespielt und so und gekuschelt. Und abends bin ich dann los und dann hat, damals war noch der Papa auch, weiß ich noch, der war dann auch einmal da und hat übernommen. und wenn ich dann heimkam, habe ich ihn halt dann in mein Bett gelegt und dann ist er halt mit mir aufgewacht so. Und das war eigentlich total gut. So.
Ja. Das heißt, ihr wart, aber wenn du sagst, ihr seid auf Tour, dann seid ihr doch auch bestimmt in anderen Städten gewesen. Also ist er, wie hast du es da gemacht?
Genau, also das Mannheim, da habe ich halt eine Wohnung gemietet. Und wenn wir dann, und danach ging die Tour los und da habe ich ihn halt mitgenommen, ne? Also der ist im Bandbus mitgefahren, mhm, und ich hatte meinen Kinderwagen dabei und alles dabei. Und ich konnte ihn aber natürlich nicht mit zu den Konzerten nehmen. Mhm. Also das, wir haben auch welche gesagt, ja, gib doch diese Kopfhörer und so, aber das war noch nicht.
Nee. Ja. Also der war noch. Der braucht ja auch mal Ruhe dann, ne?
Total, ja. Und dieses, genau, und je mehr Struktur ich ihm gegeben habe, also so Gewohnheiten, Rituale, ne, so desto besser ging es ihm halt und dann hat er auch nachts gut gepennt so. Mhm. Dann war das auch so, Kinderwagen, also ich dann abends in den Bandbus gesprungen, wo, dann ging es zum Soundcheck, dann zum Beispiel meine Eltern oder ein Freund, eine Freundin oder irgendjemand hat dann übernommen. Mhm. Und es war tatsächlich in dem Alter auch so, dass er war so ganz offen und ja, wenn jemand lieb zu ihm war und sich mit ihm beschäftigt hat, dann war eigentlich alles cool, ne? Mhm. Das habe ich auch so gemerkt, das war jetzt nicht irgendwie eine Überforderung für ihn. Und dann wurde er eben im Kinderwagen dann hat er geschlafen irgendwann in seinem schönen Fell. Und dann habe ich ihn nachts, dann hatte ich immer die Zimmerkarte von der Person, die ihn gebabysittet hat. Und dann bin ich da nachts rein, habe den Kinderwagen rausgeholt, habe ihn in mein Zimmer geschoben und habe ihn wieder in mein Bett gelegt. Und dann ist er mit mir aufgewacht. Also so, und dann waren wir zusammen frühstücken, haben zusammen den Tag verbracht. Und mhm, abends bin ich wieder los. So.
Mhm. Und wie lange hast du das dann gemacht? Weil bis zur Schulpflicht geht das ja wahrscheinlich relativ easy. Mhm. Aber das ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Und ab dann wird es ja eigentlich ein bisschen schwieriger. Und wie hast du das gelöst?
Ja, das war auch echt schwierig. genau. Ich hatte ja diese Tagesmutter noch. Also die hatten wir schon seit er ganz klein war. Mhm. Bei der konnte er auch übernachten. Ich habe extra eine gesucht, wo, also manche Tagesmütter, die nehmen ja auch Kinder über Nacht. Mhm. Und dann konnte er, das war wie eine Oma, ne? Also das war, die gehörte zur Familie sozusagen, ne? Da hat er sich pudelwohl gefühlt und so. Und da konnte er dann auch mehrere Tage bleiben. Also ich war mit Udo auch teilweise auf so Reisen, wo wir dann Songs geschrieben haben zusammen. Mhm. Und dann, also Schiffsreisen und sowas. Und da habe ich ihn dann halt auch da gelassen, bei der Tagesmutter zum Beispiel. Genau, das ging, solange er nicht schulpflichtig war. Ja. Und dann war das so, dass einmal habe ich eine Befreiung bekommen in der ersten Klasse. Da habe ich nämlich dann gesagt, okay, also das geht nicht, weil ich sehe ihn, also ich brauche halt jetzt irgendwie von der Schule eine offizielle Befreiung und so, ne? Das hat dann auch geklappt. Also die machen das in so Fällen, wo man dann wirklich mehrere Monate unterwegs ist.
Ja, ich glaube mindestens 3 Monate, ne? Dann ist man erstmal befreit. Mhm, ja.
Genau, und da habe ich ihn dann immer so, okay, 2 Wochen mitgenommen, dann wieder, dann war er wieder vielleicht bei jemandem in Hamburg. Also ich habe auch eben, also dieses Netzwerk aufbauen war eben auch so, dass ich versucht habe, möglichst früh schon meine Freunde, die auch Kinder hatten und befreundeten Mamas vor allem und vor allem die Alleinerziehenden, wir haben uns halt dann immer gegenseitig unterstützt und haben gegenseitig unsere Kinder betreut und dann auch eben ausprobiert, okay, klappt das mal mit Übernachten? Das ist sozusagen auch noch so ein Teil von dem Netzwerk, dass er dann eben bei Freunden übernachtet hat. Also gerade dann, als er schulpflichtig wurde, konnte er dann bei den Schulfreunden, mit denen er auch in die Klasse gegangen ist, konnte er dann halt auch übernachten. Und ich bin dann immer zwischendurch wieder nach Hamburg. Dann habe ich ihn zwischendurch mitgenommen, wenn es jetzt länger war oder so, ne?
Mhm.
Genau. So.
Und zum Vater gibt es da gar keinen Kontakt mehr oder wie ist das gelaufen? Also, weil man hat ja oft das Problem, dass der andere einem noch irgendwie Steine in den Weg legen will und sich da in den Weg stellt. Man muss ja eigentlich alles vorher angeben, wenn man umzieht und wahrscheinlich auch, wenn man länger auf Reisen ist etc. Gab es da irgendwie im Vorfeld auch Schwierigkeiten oder ist das einfach dem anderen Teil komplett egal?
Oh, ja, es gab sehr viele Konflikte. Wir waren auch zweimal vor Gericht. Mhm. Und ich habe...
Hat er Sorgerecht denn auch?
Ja, also ich hatte das alleinige Sorgerecht. Mhm. Und dann wollte er sich das gemeinsame Sorgerecht einklagen. Und dann hat aber die Richterin gesagt, also das hat ja gar keinen Sinn.
Und auf welcher Grundlage? Das ist ja auch spannend, weil normalerweise ist das ja fast schon Gesetz, dass der andere es dann meistens auch kriegt. Das ist ja schon selten, dass es dann nicht zugesprochen wird. Wie hat das funktioniert?
Ja, das war einfach, also meine Anwältin hat das halt so argumentiert, dass das Kindeswohl gefährdet ist, wenn zu viele Konflikte zwischen den Eltern sind.
Mhm.
Und dadurch, dass er halt in Frankfurt wohnt und sowieso nur sehr wenig Teil hat an unserem Alltag und wir sehr unterschiedliche Haltungen haben, so was Erziehung, also welche Schule, welcher Kindergarten, welche Gesundheits, hätte ihn dann ja wirklich bei jedem Arztbesuch hätte ich dann eine Unterschrift gebraucht oder
ja, zumindest wenn es was Schwerwiegenderes ist, so sag mal. Alltagsroutine und Zahnarzt brauchst du keine Unterschrift, aber was
weiß ich, ja, Impfen alles, und sowas dann schon.
Geht, ja, oder Operation oder sowas.
Ja, genau, und auch so hier, also Schulwechsel oder diese ganzen Sachen, ne?
Mhm.
Und da, oder auch Mutter-Kind-Kur, ne? Also, dann hat.
Da braucht man die Unterschrift vom Vater?
Ich glaube ja, weil dann ja, man nimmt ja das Kind mit.
Ach so.
Also auf jeden Fall.
Sina, wie war, ach so, du hast ja auch alleiniges, Sina, ne?
Ich habe alleiniges und meinem Vater meines Kindes ist ja eh alles egal. Also insofern, der rationalisiert sich das ja irgendwie weggedanklich scheinbar. Keine Ahnung, wie der damit klarkommt, aber ist auch nur Kunst.
Ja.
Na gut, es gibt ja noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das habe ich jetzt und damit kann ich... Ja. Mehr oder weniger fast alles erreichen. Also, ich könnte damit eigentlich wahrscheinlich alles erreichen, nur manche Behörden stellen sich halt so quer, zum Beispiel das Meldedingsbums, Meldeamt für die Pässe. Da wollten sie doch nochmal eine Unterschrift vom Vater sehen und irgendwie eine Vollmacht oder so irgendwas. Also das hat mir auch schon widerstrebt, aber ich habe gedacht, komm, wenn es denn, also ist es für mich ja machbar, die Unterschrift zu bekommen, aber es ist schon klar, wenn das so weit auseinanderdriftet und auch wenn du unterwegs bist oder so, willst du dann eine Unterschrift bekommen?
Macht ja keinen
Sinn. Ja.
Ja.
Also einfach irgendwie nicht lebenspraktisch. Also vor allem das Ding war, also er hat halt vor Gericht auch sozusagen genau die Konflikte, die wir hatten, dann sozusagen nochmal so ausgebreitet. Und dann war das so für alle Beteiligten klar, auch die Frau vom Jugendamt und so, okay, das führt eigentlich nur zu Stress, wenn die jetzt da gemeinsam, also dann haben die halt gesagt, okay, gemeinsames Sorgerecht, aber die Bereiche Erziehung und Gesundheit liegen bei mir. Da muss ich also, das kann ich alleine.
Ja, aber wenn der Bereich Erziehung bei dir liegt, dann bleibt ja nichts mehr über. Dann bleibt ja eigentlich nur noch, er darf das Kind halt mal sehen über, oder?
Und die Vermögenssorge.
Ja, die Vermögenssorge, ich wollte gerade sagen, es sind doch drei verschiedene. Vermögen gehört auch noch dazu, genau.
Ja, Vermögenssorge.
Ja.
Also, ja gut.
Ja, ich habe bei der Gelegenheit dann auch den Unterhalt eingeklagt.
Sehr gut.
Also, mega. Also ja. Erst lauten machen, aber kein Unterhalt zahlen, das ist auch geil.
Ja, genau. Also haben wir alles in einem Rutsch dann gemacht so. Mhm. Und auch den Umgang geregelt.
Aber voll lucky auch, weil wenn das jetzt anders ausgegangen wäre, dann hättest du das ja alles gar nicht machen können, ne?
Richtig lucky, wirklich. Mhm. Also, naja, gut, ich weiß nicht genau, wenn man jetzt halt beruflich eingebunden ist und man hat keine andere Betreuungsmöglichkeit, da kann dann wirklich der Vater, wenn er gar nicht in der gleichen Stadt wohnt, irgendwie sagen, ich will es nicht und such dir einen anderen Job. Also das geht auch.
Ja, das leider schon. Mit dem Buch. Ist das so?
Also leider denke ich tatsächlich schon, weil er könnte zumindest dann, also das größere Problem wäre, wenn er sagt, so, ich will dann jetzt das alleinige Sorgerecht haben, weil du kümmerst dich ja gar nicht richtig. Du hast ihn immer nur durch andere betreut. Bei mir hat er einen stabileren Alltag. Ne?
Ja.
So, über die Schiene, das hätte er machen können. Aber da bindet man sich das Kind ja dauerhaft ans Bein. Das wollen die Männer dann ja meistens doch nicht. Also insofern, ne? Aber wenn du da so einen Kandidaten hast, der das wollen würde, dann hätte er damit wahrscheinlich sogar noch relativ gute Karten haben können. Aber
wobei, ich glaube, beim Beruflichen gibt es da schon nochmal andere Regelungen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, wenn du Musiker bist, dazu verdonnert wirst, einen anderen Job zu machen. Also ich glaube, der Beruf und das Einkommen ist schon einem besonderen Schutz in dem Fall ausgesetzt.
Geht halt wahrscheinlich mehr um dieses weite, viele Reisen dann eher, ne?
Ja, aber es ist ja Reisen, es ist ja nicht ein dauerhaftes Umziehen, sage ich mal.
Ja, und es ist tatsächlich auch so, dass ich mehr Zeit mit meinem Kind hatte als andere. So,
ja,
ne?
Ihr habt ja den ganzen Tag miteinander gehabt, ne?
Genau, und auch eben die Zeiten, wo wir in Hamburg sind. Also es ist ja, so eine Tour geht halt mal so 2, 3, 3,5 Monate. Und dann ist ja den Rest des Jahres nicht so viel los. Hm. Und da habe ich dann halt als Freiberuflerin, ich konnte halt mit ihm echt so coole Sachen machen und auch, ne, mal ganz flexibel, ganz easy sagen, ach komm, das Wetter ist schön, wir fahren an die Ostsee. Und ich habe schon immer wieder schlechtes Gewissen. Das kennen wahrscheinlich alle Alleinerziehenden. Dieses, ich hätte mich mehr um ihn kümmern sollen und so, ne? Und dann versuche ich immer, auch mit meiner Therapeutin zum Beispiel, zu gucken, aber jetzt mal ganz neutral beobachtet, ich habe mich doch immer voll gut um ihn gekümmert und wir hatten vielleicht sogar mehr Zeit miteinander, als wenn ich jetzt ein Festanstellungs 40-Stunden-Bürojob hätte oder so.
Definitiv.
Ne?
Also ich kenne da Fälle bei mir in der Gruppe, wo einige Frauen auch wirklich in Vollzeit sind. Und also bei einer Geschichte ist mir echt mal so ein bisschen anders geworden. Die sagte, sie sieht ihr Kind halt nur am Wochenende.
Oh Gott.
Weil sie halt morgens früh aus dem Haus geht und abends spät zurückkommt. Sie hat das auch alles mit dem Netzwerk geregelt. Also sie hatte auch eine Tagesmama, die das Kind dann halt vom Kindergarten oder von der Schule, ich weiß gar nicht mehr genau, wo abholt. Mhm. Und irgendwie eine Omi oder eine Mami, die das dann halt, ne, so abends ins Bett bringt. Und morgens ist dann auch schon wieder jemand da, wenn sie halt zur Arbeit geht. Dann habe ich gedacht, boah, also ja, es heftig mag jeder so machen, wie er es für sich richtig empfindet und wie ihm die Arbeit halt auch, wie du jetzt ja auch sagst, du sagst ja auch, die Arbeit, die gibt dir so viel, das ist deine Kraftquelle, es ist das, was du machen möchtest. Du würdest wahrscheinlich total gebrochen werden, wenn du jetzt da jeden Tag den gleichen Rhythmus hättest und dein Poppesplatz sitzt in irgendeinem Büro oder so.
Ja.
Und deswegen, also soll jeder so machen, wie er will, aber da habe ich dann auch gedacht so, boah, es ist schon dann eine Entscheidung, die man da zu fällen hat.
Und auch eine innere Zerreißprobe,
ja,
ne?
Das wollte ich ja für mich nicht. Also das war ja ganz klar für mich, das will ich nicht. Mhm. Das will ich auf gar keinen Fall. Und es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Kinder drauf an, wie die das so empfinden. Wie ist es denn mit deinem Sohn? Hat der da mal dir irgendwie Vorwürfe gemacht? Ich meine, er ist ja jetzt in einem Alter, wo er auch ganz gut diskutierfreudig ist. Ich habe ja selbst einen Sohn, der wird bald 11. Der fängt dann auch mal hier und da an, ältere Dinge auszupacken und mir hinzuhalten.
Echt? Wow.
Ja, der ist sehr reflektiert. Wie ist es denn so bei dir? Redet ihr da über die Zeit oder wie ist es jetzt? Bist du noch auf Tour? Du hast ja gesagt, ihr seid so 2, 3 Monate auf Tour. Was macht man dann, wenn man nicht auf Tour ist als Musikerin oder hast du dir dann da andere Standbeine aufgebaut?
Genau, ja, ich habe auf jeden Fall noch andere Standbeine. Warte mal, das waren jetzt mehrere Fragen.
Ja, nee, also erstmal dein Sohn. Also erstmal, wie geht's deinem Sohn mit dieser Lebensgeschichte, die er erlebt hat?
Also ich glaube, dass er halt seinen Papa ganz doll vermisst, ganz oft. Mhm. Und Das ist, ja, ich glaube, das war echt für ihn ziemlich schwer. Er hat sich auch dann immer, ich habe immer versucht, dass er männliche Bezugspersonen, ganz viele in seinem Leben hat. Also im Kindergarten hat er einen Erzieher gehabt in der Gruppe und einen männlichen Zivi oder nee, wie heißt es? Bufti. Und auch jetzt hat er auch einen Lehrer und das ist für ihn immer so total wichtig, ne? Da hängt er sich so, also das sind so, das tut ihm total gut auch, ne? Er hat mir jetzt noch nie irgendwie was vorgeworfen oder so. Aber ich habe auch noch gar nicht, ich habe auch noch nicht so danach gefragt. Also, ja, wir hatten ja mal eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging und da ging es ihm dann automatisch auch nicht gut. Und das haben wir dann aber in so einer ganz tollen Familienklinik so gemeinsam ganz wunderbar aufgearbeitet. Ich glaube, da kommt wahrscheinlich schon noch einiges, wenn er älter wird. Aber im Moment, also es war auch immer so, dass wenn er mich gebraucht hat, bin ich auch immer heimgefahren. Ne? Ich habe alles abgebrochen, sofort, wenn irgendwie was war. So.
Und wie ist der Umgang jetzt aktuell? Hat er noch Umgang zu seinem Vater? Weil du sagst, er vermisst ihn so häufig.
Also einmal im Monat, übers Wochenende halt nur, ne?
Ja, das kenne ich. Das haben wir auch so mehr oder weniger. Pi mal Daumen aktuell.
Ja. Und aber ich meine, es gab war auch schon mal noch weniger, aber es war auch schon mal mehr. Also ich hoffe halt jetzt drauf, dass er dann, wenn er, sobald er sich das zutraut, alleine mit dem Zug nach Frankfurt zu fahren.
Ja, ist schon
das heißt alleine, also mit Kinderbetreuung, dass er ihn dann halt wirklich regelmäßig alle 2 Wochen besuchen kann. Das wäre super, wäre schön. Ja.
Aber dass der Vater vielleicht mal 5 Wochen nach Hamburg kommt oder so, damit dein Sohn nicht die Weite steht.
Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
Geht das gar nicht? Ich meine.
Doch, der kommt immer, also er kommt halt einmal im Monat und dann fahren die auf so einen Bauernhof an der Ostsee, wo wir schon waren, wo Lino ganz klein war. Und wo es auch einen gleichaltrigen Freund gibt, mit dem er, also es ist einer seiner besten Freunde, mit die sind jetzt quasi so zusammen aufgewachsen, auch wenn sie sich nicht so oft sehen, aber das ist voll schön. Da fahren wir immer hin.
Ja, das hört sich aber gut an. Wie gesagt, diese ganze Fahrerei.
Ja. War noch ganz interessant.
Aber es klingt so, als sei er dann da natürlich mehr mit seinem Freund beschäftigt als mit seinem Vater. Das ist für den Vater ja auch ein bisschen einfach, ne? Okay. Wie ging es denn dann weiter? Also du machst nach wie vor Touren jetzt wieder nach Corona oder wie sieht das aus? Und du hast uns ja im Vorgespräch auch erzählt, du hast dich dann noch ein bisschen weitergebildet, auch mit Jesper Juhl. Wie kam es denn dazu? Also da war dann ja auch nochmal so der Fokus auf so eure
total.
Beziehung wahrscheinlich,
ne? Das hat
mir
ganz viel gegeben, so, ne? Erst nochmal zum Thema jetzt als Musikerin, mein Alltag. Also ich habe ja momentan nicht so viele Konzerte, weil es sehr, sehr schleppend erst wieder losgeht mit der ganzen Kultur. Die Leute kaufen nicht so gerne Tickets und sind noch sehr zurückhaltend und so. Und ganz viel musste verschoben werden, immer wieder. Und das, das ist ganz, ganz nervig. Insofern habe ich jetzt, und was ich noch erzählen wollte, ist, dadurch, dass er halt jetzt älter ist, kann ich ihn halt voll gut auch mal mitnehmen zu Konzerten jetzt, ne? Seit ein paar Jahren ist es halt sehr entspannt.
Und wie findet er das wahrscheinlich
da
cool,
immer Bock
oder?
Drauf, so. Vor allem, wenn er vielleicht noch einen Freund mitnehmen kann oder so und dann machen die
das
Party.
Ist ja auch was Tolles. Also mal so Backstage und so, boah, schon cool.
Ja, wobei ich bin ja wirklich, ich spiele ja ganz kleine Konzerte, ne? Das ist jetzt nicht so wie bei Udo im Stadion.
Ach, also selbst als mein Sohn bei Spotify, er darf mit seinem, also er hat so ein Handy, das eigentlich nur für so ein, als Fernsteuerung gedacht war, so wurde es mir untergejubelt. Jedenfalls, wenn er bei seinem Papa ist, wird da regelmäßig halt auch im WLAN oder in welchen, was weiß ich immer, Dingen rumgewühlt und da hat er bei Spotify jetzt Sina und mein, also diesen Podcast hier, das Haiti-Team gefunden. Ja, so geil, da kann man nach Hause. Mann,
nein,
du bist
echt?
Bei Spotify. So, seitdem bin ich gewachsen in seinem Ansehen, das ist unglaublich.
Cool. Und hört er sich das an auch?
Mega.
Also natürlich nicht die Folgen, aber so den Einstieg, und dann hört er meine Stimme und da ist er schon, da ist er schon. Hat er gemeint, Mama, du bist ja voll Fame.
Ja.
Das ist schon lustig. Ja. Aber deswegen, also ich meine, die Kinder haben ja in dem Alter noch nicht so die Relation,
Oh
aber
Gott.
du bist da und da sind Leute und die wollen dich anhören und das ist, ja, es ist ja schon auch mit Equipment und Technik und ne, Soundcheck hast du vorhin gesagt, das ist was, das interessiert die auch.
Ja, klar. Das ist auch echt spannend. Ja.
Ja, und
Also
du
das
hast
ist.
dann, also du bist dann, also du hast ja gesagt, so eine Tour dauert jetzt so 2,5, 3 Monate und danach,
Mit Udo, mit
ja,
Udo.
mit Udo und na
Ja.
klar, du bist ja dann auch weiterhin Musikerin, aber du sagst ja, so ein Alltag als Musikerin ist jetzt nicht 9 to 5, jeden Tag das Gleiche. Was hast du denn oder was machst du denn sonst in der Zeit? Und wir hatten jetzt auch schon das mit deiner Weiterbildung oder Umbildung oder ist ja eigentlich noch ein zweites Standbein. Das kann man ja jetzt nicht als Weiterbildung einer Musikerin bezeichnen. Wie bist du da drauf gekommen? Wie bist du auf Jesper Juul gekommen? Und ja, wann ist der dir untergekommen und wie hat er dich bereichert?
Ach, mein Lieblingsthema. Also,
Ja.
als mein Kind ganz klein war und ich so frisch getrennt und mit der Leihomi immer ganz viel geredet habe, da hat die gesagt, Mensch, da hat mir jetzt meine Nichte gerade ein Buch mal gezeigt. Ich glaube, das würde dir gefallen. Und das war Dein kompetentes Kind von Jesper Juul. Und es war mein Einstieg. Dann hat die mir das mal mitgebracht und ich habe das so verschlungen. Und ich dachte so, bei jeder Zeile, die ich gelesen habe, ja. Weil ich kann halt echt mit so Standard-Erziehungsratgebern gar nichts anfangen. Und ich finde auch falsch, so eine Methode über eine Familie drüber zu stülpen. Sondern das Schöne an seinem Ansatz ist halt einfach, dass er so individuell und so, ja, diese Werte, also ihr habt vorhin gesagt, bedürfnisorientiert. Ich glaube, das ist nochmal ein anderer Ansatz. Also bei ihm, er hat eben diese Haltung von diesen 4 Werten, und die haben mir total Orientierung gegeben. Also Authentizität, Integrität, Verantwortung und Gleichwürdigkeit. Und das, und sozusagen die Ausprägung und dieses, ja, man macht Fehler und man ist nicht perfekt und so, das ist halt so sein Credo. Aber eben auf diesen Werten basierende Haltung dem Kind gegenüber, ne? Also Beziehung statt Erziehung ist so sein Spruch. Und das hat mich so berührt und ich habe
Naja.
gemerkt, ja, genau, so möchte ich, diese Art von Beziehung möchte ich mit meinem Kind haben. Und es hat mir auch so viel Kraft gegeben, weil so viele Fragen, die ich mit niemandem besprechen konnte, und Unsicherheiten. Also doch, ich hatte Freundinnen, die schon Kinder hatten und so, aber ist schon was anderes, glaube ich, wenn man halt einen Partner hat, der Vater ist von diesem Kind und mit dem man dann auch echt alles jeden Tag irgendwie bequatschen kann und der da richtig mit drin steckt und der dann auch die Krisen kennt mit morgens nicht anziehen wollen oder abends nicht Zähne putzen wollen und diese ganzen Sachen. Und da hat es mir halt total geholfen, zu so Elternabenden zu gehen von Family Lab, also diese Jesper Juul inspirierte Familienwerkstatt nennt sich das. Das ist so ein Netzwerk in Deutschland von eben Family Lab Trainern, die bei ihm die Ausbildung gemacht haben. Und die veranstalten dann halt Seminare und auch so. Ich war dann zum Beispiel, mein Einstieg war, ich war einmal im Monat bei so einem Elternabend. Das war dann ein Jahr lang immer, es waren immer die gleichen Eltern, die sich da getroffen haben. Und da konnten wir halt über alles reden und haben das so. Und das hat mir so eine Leichtigkeit gegeben und so eine Entspanntheit, ne? Also ich konnte halt alles, was mich beschäftigt hat, konnte ich da halt mit hinnehmen und bin dann heimgekommen mit so einem ganz anderen Gefühl. Und das war für mich total schön und inspirierend. Und dann habe ich gemerkt, wie gut mir das tut. Ich habe alle Bücher verschlungen von ihm und ganz viele Seminare besucht. Und irgendwann, ein paar Jahre später, ich glaube, 2016 war das. Oder 2015, irgendwie, da habe ich dann beschlossen, ich will das auch weitergeben, weil mir das selber so, weil das so mein Leben bereichert hat und die Beziehung zu meinem Kind auch so gestärkt hat. Ja, und also auch, wir haben teilweise halt überhaupt nicht die Konflikte, die andere haben, weil wir schon von klein auf so bestimmte, also so eine bestimmte Art von Beziehung aufgebaut haben, die das dann, also diese Gleichwürdigkeit, ja, die das dann eigentlich sehr schnell, also dass man kommt dann, wir kommen nicht in so Machtkämpfe. Das ist, das glaube ich, das Ding so.
Ich habe auch mal ein Buch von ihm gehabt. Ich bin gerade mal kurz zum Bücherregal geschlichen, wie ich es immer so gerne tue, aber ich finde es leider gerade nicht mehr. Es war nämlich ein anderes Buch.
Aber es wird doch bestimmt auch diese Beziehung statt Erziehung Sache gewesen sein. Das war ja das, was nee, so mega krass rumging Buch. Jetzt die letzten
nicht,
Jahre.
Das ist so eins der Hauptwerke.
Vielleicht aber, Nein aus Liebe?
Bitte? Jetzt war
Nein aus Liebe vielleicht?
Ich müsste gleich nochmal gucken, jedenfalls.
Oder Grenzen, Nähe, Respekt.
Ja, genau, Grenzen, Nähe, Respekt, der war das, glaube ich, genau. Und da fand ich sehr schön, was du auch gerade angesprochen hast, dass man diese, was Gleichwürdigkeit, ist das das Wort, Gleichwürdigkeit?
Ja, genau.
Gleichwürdigkeit, genau. Dass man da, also wenn man so einen Erziehungsratgeber klassischerweise, mit dem du ja auch nicht so viel anfangen kannst, kauft, da ist ja oft dieses, als müsste man beim Kind nur ein paar Knöpfchen drücken, ja, an der richtigen Stelle und im richtigen Rhythmus, ja, damit es dann spurt, ja. Und ich finde das so schön bei ihm, dass man so den Spiegel als Eltern vorgehalten bekommt und man eigene Schattenthemen, innere Kindthemen, eigene Verletzungen aus der eigenen Kindheit so vorgehalten bekommt, so von wegen, hier nicht dein Kind hat ein Problem, sondern guck doch erstmal bei dir selber, ja. Und
absolut.
Dann daraus zu verstehen und nicht das Kind zu erziehen, ja, das stimmt ja auch, das ist ja schon gut, so wie es ist, ja, sondern mit dem wirklich eine Beziehung aufzubauen. Das hat mich auch sehr, sehr erleichtert, ja, wenn man ich bin ja dann auch ins Alleinerziehendsein so geschleudert worden und dann hat man immer ganz oft das Gefühl, man macht was falsch und dann erzählt die Oma was und die Mutter was und der Freundeskreis was und alle gucken das Kind an und sagen, da hast du aber was falsch gemacht, ja? Lass dich doch nicht auf der Nase rumtanzen. Ich meine, Sina und ich, wir müssen beide, wir haben Manifestor-Kinder. Da grüßt nochmal ein ganz anderes Murmeltier hinten rum übers Human Design. Und da funktionieren diese klassischen Erziehungsdinger, die funktionieren ja sowas von gar nicht. Und wenn man wirklich erkennt, dass ja jeder Mensch sein eigenes, seine eigenen Themen auch mitbringt und das von klein auf und dass man die gar nicht, dass die gar nicht falsch sind, ja, und dass man auch selber nichts falsch gemacht hat, aber dass man einfach mit so ein paar, ja, man ist so ein bisschen, ich habe es mir hier vorher noch aufgeschrieben, es ist so, es hört sich immer so einfach an, was er schreibt, es hört sich so verständlich an, was er schreibt und dann ist es doch so schwer in der Umsetzung, weil man so das, was man so typischerweise als Erziehung kennt, verlässt und dann einen ganz neuen Blick und so ganz viel beobachten muss erstmal und ganz viel neu verstehen muss erstmal. Das finde ich sehr, sehr spannend an seiner Herangehensweise.
Ja, voll, ne? Dass man so viel über sich selbst auch lernt dann.
Ja, ja.
Aber jetzt sag doch nochmal, was für dich da der Unterschied ist zu dem Begriff bedürfnisorientiert. Also was ich immer feststelle, ist gerade, also bei bedürfnisorientiert besteht, glaube ich, eher das Problem. Also ich finde schon, dass es eigentlich auf das zutrifft, was er schildert, aber ich glaube, dass viele das mit antiautoritär auch einfach verwechseln, weil ich finde, zu bedürfnisorientiert gehört auch, dass ich das Bedürfnis meines Kindes nach Führung erkenne in manchen Situationen. Das heißt nicht, ich überlasse dem Kind zu jeder Zeit die Entscheidung, weil dann sind die auch manchmal einfach überfordert. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser feine Grat, der da oft falsch verstanden wird, weil für mich spiegelt das schon eher das, was Jesper Juhl entsprechend auch sagt.
Das stimmt, das kann auch sein. Ich wollte nur quasi jetzt das Schlagwort bedürfnisorientiert nochmal differenzieren, weil ich kenne mich damit nicht aus. Also ich kann mir was drunter vorstellen, wenn ich von Marshall Rosenberg, von der gewaltfreien Kommunikation, da geht es ja auch um Bedürfnisse, wenn ich da daraus interpretiere, was es sein könnte, dann kann ich mir das super vorstellen, was das ist. Nur
anders mache ich das auch nicht.
Ich wollte nur sagen, also ich habe, glaube ich, vorhin den Satz gesagt, Jesper Juhl steht für die bedürfnisorientierte Erziehung und da wollte ich einfach nur mal kurz differenzieren, weil er das, glaube ich, nie so gesagt hat. Er hat halt immer diesen Satz geprägt, Beziehung statt Erziehung. Und es kann gut sein, dass alles, was er geschrieben hat, auf jeden Fall auch zur bedürfnisorientierten Erziehung passt. Ne?
Auf jeden Fall passt es ganz gut zur gewaltfreien Kommunikation, finde ich.
Mhm. Mega.
Und da hast du auch noch eine Ausbildung gemacht oder wie war das?
Ja, ich habe nämlich dann gemerkt, dass ich doch mit Jasper Juhl auch irgendwann an meine Kommunikationsgrenzen stoße, weil die Haltung ist total klar und wunderbar. Aber wenn es dann darum geht, okay, wie spreche ich denn jetzt mit meinem Kind über dies oder jenes, ne? Dann ist es halt, finde ich, dann fehlt manchmal was. Also ich habe dann manchmal diese Bücher gelesen, habe so einen Abstieg gelesen und gesagt, ja, und jetzt? Und wie mache ich das jetzt?
Wie mache ich das, ja. Okay.
Und das Tolle ist halt, dass es die perfekte Ergänzung ist. Mhm. Also Marshall Rosenberg, der davon ausgeht, dass hinter jedem Scheißverhalten eine gute Absicht steckt. Also ein Bedürfnis, für das sich jemand einsetzt. Vielleicht setzt sich dieser Mensch auf sehr destruktive Weise für sein Bedürfnis ein, indem er irgendwie einem anderen Kind mit der Schaufel auf den Kopf haut.
Also der Schrei nach Liebe.
Ja, aber genau, sozusagen irgendein Bedürfnis versucht er damit zu erfüllen und ja, alle Menschen auf der Welt haben die gleichen Grundbedürfnisse, mhm. egal wie alt sie sind, egal in welcher Kultur sie leben, welchen Job sie haben und so weiter.
Was sind denn die Grundbedürfnisse nach der gewaltfreien Kommunikation? Nur so, dass man mal so die offizielle Definition hat. Ich meine, da kann sich wieder jeder was drunter vorstellen, nur wenn du jetzt sagst, da... Die gewaltfreie Kommunikation geht davon aus, dass jeder Mensch diese Grundbedürfnisse hat. Welche sind das? Mhm. Werden die auch beschrieben?
Ja. Also gibt es eine riesenlange Liste.
Okay. Verstehe.
Man kann die erstmal grob vorsortieren in ich-bezogene Bedürfnisse und soziale Bedürfnisse. Also alles, was jetzt ich-bezogene Bedürfnisse sind, ist halt zum Beispiel Ruhe, Erholung, Nahrung, Schlaf, Kreativität, Autonomie. Alles Mögliche, ja, was du dir selber bewegst.
Wahrscheinlich auch.
Leichtigkeit.
Was? Sicherheit wahrscheinlich noch.
Sicherheit, auf jeden Fall, mhm. genau. Auch Harmonie, also alles Mögliche, ne?
Mhm.
Und die sozialen Bedürfnisse ist dann sowas wie Zugehörigkeit, Verbindung, verstanden werden, gesehen werden, gehört werden und sowas alles. Empathisch. Achtsamer Umgang miteinander und sowas. Mhm. Und manchmal, und ja, die These ist halt sozusagen, jeder Konflikt ist Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses.
Mhm.
Und diese Fragestellung ist halt so hilfreich, weil, also ich habe auch mal eine Zeit lang im Waldkindergarten gearbeitet. Und hab dann meine GfK-Fortbildung zeitgleich gemacht und kam dann immer so frisch vom GfK-Wochenende, ne? Und hab dann immer so voll motiviert gedacht, okay, jetzt probieren wir das mal aus. Am praktischen Beispiel.
Mhm.
Und es hat halt immer
so gekommen.
Das hat so super funktioniert halt, ne? Also weil in dem Moment, wo ich halt nicht mich hinstelle und Richter spiele und sage, du bist böse, du bist gut, du musst dich jetzt entschuldigen, entschuldige dich jetzt, sondern irgendwie sehe, aha, okay, da sind jetzt zwei verschiedene Bedürfnisse, die jetzt gerade in Konflikt geraten bei dem einen Kind und dem anderen Kind und dann versuche herauszufinden, welche Bedürfnisse sind bei dir gerade im Minus und welche sind bei dir unerfüllt und worum geht's dir und worum geht's dir und dann habe ich das halt immer so versucht rauszufinden und die haben sich gegenseitig zugehört. Und es wurde niemand verurteilt, bewertet oder irgendwas, sondern ich wollte einfach nur, dass die gegenseitig einmal wahrnehmen, aha, ach so, du möchtest das und ich möchte das.
Und wie hast du das gemacht? Also ich stelle mir jetzt, du hast ja eben gesagt, du hast die Bücher gelesen, wusstest nicht, wie macht man es. Also ich stelle mir jetzt da gerade zwei kleine Kinder vor, die sich die Schippe über den Kopf hauen und völlig aufgebracht sind und unbedingt ihr Recht haben wollen. Wie hast du die erstens dazu gebracht, dass sie sich zuhören und dann auch noch das Bedürfnis verstehen? Das stelle ich mir jetzt, also da hätte ich jetzt gern To-Do.
Ja, also das war tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe mit dem die Bücher, das war ja Jasper Juhl.
Genau.
Und GfK ist dann eben diese Ergänzung gewesen, ne? Und dann habe ich zuerst mal auf mein Bedürfnis gehört, okay, ich will nicht, dass die sich verletzen. Mhm. Alles klar. Bin ich hingegangen, habe mich meistens dann auf die Höhe der Kinder begeben, also hingekniet oder so. und gesagt, ich will das nicht, dass ihr euch verletzt. Also das ist dann auch diese persönliche Sprache von Jesper Juul, die Authentizität, dass ich von
also nicht
mir
man,
spreche.
Man macht das nicht.
Naja, immer von sich selbst aus.
Möchte.
Ja, ja.
Ich will
das. Ja, ja, genau. Ja. Nicht du lässt das jetzt, sondern ich finde das nicht schön, weil.
Genau, oder noch besser, ich will das nicht. Weil ich finde es nicht schön, ist dann wieder ein Urteil. Also das ist jetzt wieder GfK. sondern, okay, ich will das halt nicht. Ne? Und jetzt einmal kurz Pause. Und kommt mal bitte beide her. Und dann habe ich die meistens auch so, also Körper, also wenn, man merkt ja, ob ein Kind bereit ist, also ich habe meistens dann eine Hand auf die Schulter gelegt, bei beiden oder so, also um so einen Kontakt herzustellen, dass die sich halt angucken. Außer halt Kinder, die das nicht wollen, dann natürlich nicht. Aber habe ich gefragt, ist es okay, wenn ich würde gern mal hören, was da gerade los ist bei euch. Und ich möchte gern, dass du dem, sagen wir mal, dem Martin zuhörst, wie es ihm gerade geht. Und danach möchte ich, dass der Martin dir zuhört, wie es dir gerade geht. Ist es okay für euch? Und dann haben die mich immer mit ganz großen Augen angeguckt, weil ich halt jetzt nicht losgebrüllt habe und gesagt habe, du musst dich jetzt entschuldigen und du auch und jetzt setzt du dich da hinten auf die Treppe und 5 Minuten später...
Genau, die stille wieder. Treppe, die liebe ich ja. Ah, die habe ich gefressen, die stille Treppe.
Oh, es ist so cool.
Katja Saalfrank lässt grüßen.
Ja. Ja, und dann waren die echt immer so völlig neugierig und haben so, aha, okay... Und es war ganz erstaunlich, also es war so schön, mir ist da immer so das Herz aufgegangen, weil meistens, also ich habe dann am Anfang immer gedacht, okay, es wird jetzt wahrscheinlich eine längere Geschichte und so, ich darf die anderen Kinder ja auch nicht vernachlässigen, hoffentlich haut es hin, ne? Und dann hat sich das aber meistens innerhalb von wenigen Minuten wie von selbst aufgelöst, weil in dem Moment, wo ein Kind gehört wurde von dem anderen Kind und einfach sich ausdrücken durfte, was ihm gerade wichtig ist, war das weg, also war diese Spannung und dieser Streit auf einmal weg. Die haben sich quasi einmal gegenseitig zugehört und dann meistens sind sie dann direkt spielen gegangen, so einfach wieder. Und es war alles gut so.
Das ist ja das Witzige, wenn man es anders macht, ne? Dass wenn man versucht zu intervenieren, weil die sich da gerade die Köpfe einhauen und man mit irgendwas um die Ecke kommt und das nächste, was sie machen, ist, sich dann gegen einen zu verbünden und man denkt auch so, ja, das wurde man jetzt hier gerade so gar nicht verarscht. Witzig finde ich halt, also, weißt du, es funktioniert ja vielleicht besser, wenn sie wirklich auch unterschiedliche Dinge wollen. Ich finde es immer nur dann ganz witzig und spannend, wenn sie sich um genau dieselbe Sache streiten. Mhm. Wie, ich will jetzt aber diese Schippe haben. Ja, dann warte bitte, bis der andere damit fertig ist. So, und dann lässt der andere die nur ganz kurz unbeobachtet. Dann wird sich die Schippe genommen. Dann heult der andere, ich war noch nicht fertig. Ja, aber du hast da nicht mehr mitgespielt. Lalalalalalalala. Ne? Also dieses Drama um so ein und dieselbe Sache ist dann manchmal auch ganz spannend. Ich weiß, wir haben das dann irgendwann mal gemacht, okay, dann spielt jetzt halt der eine, also wenn es da wirklich richtig drüber war, der eine 5 Minuten, wir sagen euch dann Bescheid, wenn die 5 Minuten rum sind und dann der andere, also es halt, da interveniert man halt auch, ne? Also
da
das
gibt
ist,
man was vor, ne?
Es kommt drauf an, ja, ja, es kommt halt aber auch ein bisschen drauf an, ist es gerade machbar und leistbar für die Kinder auch, das irgendwie zu klären oder sind die dermaßen drüber, dass da sowieso gerade gar nichts ankommt, dass sie gerade gar nicht kognitiv in der Lage sind, da irgendwie sich drüber auszutauschen.
Ja.
Da gibt's ja solche und solche Momente.
Da ist dann aber halt zum Beispiel vielleicht das Bedürfnis nach Ruhe ganz, ganz im Vordergrund, ne? Und das würde man dann in dem Moment ja auch merken. Also das hatte ich auch schon, das sind so, als ich dann gefragt habe, oh, willst du einfach ganz in Ruhe spielen und ohne, dass du irgendwie gestört wirst und so, ja, okay, hast du eine Idee, wie wir das vielleicht hinkriegen können und so, ne? Also, und in dem Moment, wo ein, also es geht ja, wenn es um die Sache geht, um die Schippe, eine Schippe ist ja kein Bedürfnis, ne? Und das Geile an der Gefahr ist ja quasi, dann dahinter zu gucken, ah, was ist das Bedürfnis? Und die Bedürfnisse sind, kann sein, dass die gleich sind, umso besser, weil dann verstehen die sich gegenseitig sofort, ja? Wenn ich sage, ach, und das wünschst du dir. Ah, und du willst so gerne jetzt diese Burg zu Ende bauen und du willst nicht jetzt die Schaufel abgeben, weil du bist noch nicht fertig und dir ist ganz wichtig, dass die Burg so gebaut wird, wie du sie dir vorstellst. Ja, und in dem Moment, ne, wo das Kind einfach sich verstanden fühlt, entspannt es sich schon komplett
Wenn das denn wirklich die Wahrheit ist. Aber es gibt ja auch die Situation, da will man die Schippe nur noch festhalten, obwohl man mit der anderen Hand eine andere Schippe hat, mit der man auch buddelt. Aber man hält die andere nur noch fest, damit der andere sie bloß nicht kriegt.
Ja, und das ist aber, glaube ich, auch in dem Moment, das löst sich in dem Moment dann halt auch auf, ne? Weil das Kind wird sich dann ja auch seinem wahren Bedürfnis bewusst in dem Moment, ne? Also wenn die sich vorher so verkeilt haben wegen irgendwas, sich gegenseitig da geärgert und da geht's ja dann um irgendwas ganz anderes und da geht's ja dann nicht um die Schippe, ne? Und in dem Moment wird es dann so bewusst und ja, also das ist eine wundervolle Erfahrung, die ich da gemacht habe und auch in meinem Alltag mit meinem Sohn mache ich das halt auch ganz oft so und oft schaffe ich es auch nicht. Also es ist voll schwer, wenn ich dann versuche quasi beide, wenn ich selber involviert bin, versuche ich halt so okay, mein Bedürfnis und sein Bedürfnis und Empathiegespräch und aber das ist echt auch so eine Trainingssache und Übungssache und ja, es ist total geil.
Ich habe zum ersten Mal ganz bewusst, also das habe ich so öfter schon mal gehört vorher und mal bei Pinterest irgendwelche Pins dazu gesehen und irgendwelche Blogbeiträge dazu mal angelesen, aber so in Aktion sozusagen, live, habe ich das letztes Jahr erst kennengelernt, nämlich über eine Mama aus meinem Freundeskreis, die auch in dem Bereich sich weitergebildet hat und das dann auch angewendet hat. Und wir hatten uns da auf einem Spielplatz getroffen. Es waren richtig viele Kinder, die sich nicht kannten und auch Eltern dazu. Das war so eine Art Picknick. Und dann hat sich mein Sohn mit einem, oder es war dann so eine Art Block, es waren dann so drei Jungs gegen zwei andere Jungs. Und irgendwie haben die einen sich dann darüber lustig gemacht, dass der andere lange Haare hatte und aussah wie ein Mädchen. Darauf haben sie dann rumgebockt und die anderen hatten auch irgendwas, warum sie zurückgezickt haben. Jedenfalls hat sich das so richtig eskaliert mit Sandschmeißen und allem drum und dran. Und dann kam sie tatsächlich und hat sich, genau wie du das beschrieben hast, hat sich dazwischen gestellt, hat Körperkontakt aufgebaut, ist in die Knie gegangen, ja, hat die auf Augenhöhe gehabt. Und das, muss ich sagen, war für meinen Sohn so ein Schocker. Das hat ihn so aus seinem Konzept gebracht, weil er das erstmal so nicht kannte und zweitens,
dass er vor Schreck zu
mir weil er sich halt nicht mehr hinter seinen Kumpels verstecken konnte und so, die haben angefangen und ich habe da nur mitgemacht, sondern plötzlich musste er, also er hätte was sagen sollen, er hätte sich ausdrücken sollen und er wurde gesehen von allen und alle haben zugehört und das war für den, also der mag halt nicht im Mittelpunkt stehen, also nicht so im Mittelpunkt stehen. Das finde ich ganz spooky. Und da hat er sich dann irgendwie, obwohl er da schon, kurz vor seinem 10. Geburtstag stand, irgendwie wie so ein Dreijähriger hinter mich verschanzt, hat angefangen zu heulen. Es war faszinierend, aber auf jeden Fall war dieses Thema dann vom Tisch. Ja, aber dieses gesehen werden und nicht beurteilt werden, angeschnauzt werden, irgendwas tun müssen, sich rechtfertigen müssen, sondern einfach wirklich mal so auf sich selbst gucken und das zu argumentieren. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch noch nicht für alle Altersklassen geeignet ist. Also was ist denn so deine Erfahrung, ab wann macht es denn Sinn, in die Richtung zu intervenieren?
Also das kann eine Überforderung sein, wie du sagst, ne? Und das ist dann auch unabhängig vom Alter. Man kann eigentlich schon ab dem Babyalter GFK machen, weil es ja, es ist ja nicht eine Methode, sondern es ist eine Haltung. Mhm. Und dieses das Kind empathisch sehen, also was braucht es, wie geht's ihm, welche Gefühle hat es gerade, also das geht ja eigentlich direkt nach der Geburt, geht es ja schon los, dass man das so machen kann. Und ich finde das einfach so einen anderen Blick, so mit dem, es klingt total cheesy, aber so mit dem Herzen sehen, finde ich so passend, weil tatsächlich eben alles, was wir so kennen, alle Konzepte, alle Prägungen und Schubladen und Projektionen und Interpretationen und Urteile und Bewertungen, die werden halt, die trainiert man sich systematisch ab in dieser Ausbildung, ne? Oder auch kann man, wenn man jetzt an so Seminaren teilnimmt, dann kann man so Übungen machen, wo man wirklich übt, empathisch zuzuhören. Und das heißt, ich nehme mich selber komplett raus mit meiner Meinung oder wie finde ich irgendwas oder so, ne? Oder auch Ratschläge, sind überhaupt nicht angebracht, sondern ich lasse mich voll und ganz auf den anderen ein. Und das ist so eine schöne Übung, die einfach, die spürt ein Kind schon von klein auf, ne? Das Kind spürt, es wird ganz wohlwollend gesehen, so wie es ist. Und da wird nichts reinprojiziert oder manipuliert oder du musst jetzt aber so und so viel Gemüse essen, damit du das und das machen darfst. Also so dieses, das ist halt eine ganz, so ist es. Es ist eine empathische Verbindung, die man da aufbaut. Und ich finde die Gefahr bei der GfK, und deswegen, da kommen wir wieder zu Jesper Juhl, dass man da zu sehr auf Augenhöhe geht und dass dann die Führung fehlt.
Und ja, jetzt habe ich jetzt eben auch gedacht, irgendwie kommt man aber vielleicht auch langsam dann doch wieder in diesen Bereich des, ja, nicht nur anti-autoritär, sondern aber auch, was sind denn die anderen Bedürfnisse? Also ich finde, ein Kind muss auch mitkriegen, auch andere Menschen haben Bedürfnisse und zwar nicht immer nur, wenn sie darauf angesprochen werden. Ne?
Ja.
Also die dürfen auch mitkriegen, andere Menschen haben auch Emotionen und reißen sich auch nicht immer zusammen.
Ja, total, das ist voll wichtig. Also es ist auch dieses Authentische, diese persönliche Sprache und authentisch zu sein, das ist ja, was Jesper Juhl immer sagt. Ne? So, Kinder brauchen keine perfekten Eltern, Kinder brauchen authentische Eltern. Und das ist der größte Lerneffekt, ne? Und dass die dann auch ihren Frust aushalten müssen. Und dass es wichtig ist für ihre Entwicklung und so. Aber wenn ich dann in diesem Frust, also wenn mein Kind jetzt, ich sage Nein zu irgendwas und es flippt komplett aus, dann...
Kennen wir nicht. Sowas haben wir noch.
Nee. Ja, dass ich dann halt, wenn ich dann dieses empathische... wenn ich dann Empathie haben kann für diesen Frust, wenn ich sagen kann, du bist jetzt richtig sauer, ne? Du bist echt enttäuscht, du hast dir das so gewünscht. Puh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass es gerade echt schwer für dich ist, das zu akzeptieren.
Ja, und da muss ich dann manchmal lachen, weil ich denke, wenn mir das jetzt so einer sagen würde, dann würde ich sagen, ja, also das kann ich verstehen, dass dir da jetzt, dann würde ich sagen, Alter, soll ich dir jetzt eins reinhauen? Also weißt du, was ich meine? Das ist auch so, das ist dann so, das geht mir dann manchmal schon zu sehr ins Lächerliche. Also ich würde mich so fühlen, als würde sich da jetzt einer gerade drüber lustig machen. Also jetzt als erwachsener Mensch, wenn man das sagt. Ne? Beim Kind ist das ja auch nochmal was anderes, aber immer nochmal dieses, also es kommt, glaube ich, wirklich aufs Maß an. Wenn man das permanent so macht, glaube ich, fühlt sich das Kind irgendwann auch verarscht und dann ist das auch nur so ein Routinespruch von Mama, der dem Kind vielleicht dann auch nicht wirklich hilft.
Ja, ja, klar. Ich weiß schon, was du meinst. Ne? Ich habe das jetzt natürlich auch sehr schnell und plakativ zusammengefasst.
Ja, ja.
Also,
aber ich kenne Leute, die das wirklich so machen. Ja. Und zwar, also ich kenne eine Person, die das wirklich immer wieder genauso macht und ich denke jedes Mal, kommt man jetzt noch durchs Leben oder nicht? Das ist so. Also ja, auf irgendeine Art finde ich sehr gut und habe ich auch meinen höchsten Respekt vor den Leuten, die das wirklich permanent durchziehen können. Ich merke auch, dass es oft einfacher ist, wenn man das schafft. Ne? Also ich schaffe das auch immer mal wieder mit meinem Sohn. Aber ich habe auch andere Phasen, wo es dann auch schnell gehen muss oder wo ich dann gerade auch mit dem Kopf ganz woanders bin. Und da läuft es dann halt, weil auch diese Zeit... Ja. Also man weiß es vielleicht besser in dem Moment, aber man hat gerade vielleicht auch einfach nicht die Zeit, weil nämlich sonst der ganze Alltag irgendwo absäuft.
Ja, das funktioniert natürlich am besten, wenn man nicht selbst noch involviert ist, ne? Wenn man von außen sozusagen neutral sein kann, weil ich glaube, wenn einem selbst gerade die Hutschnur platzt, dann wird's
schwierig. Und manchmal finde ich es auch ganz toll zu sehen, wenn man nicht interveniert, was passiert. Wann, ab welchem Zeitpunkt, das geht einem dann vielleicht schon ein paar Minuten auf den Zeiger, aber ab einem gewissen Punkt können Kinder ihre Konflikte auch tatsächlich selber lösen. Und das ist dann auch sehr spannend. Und da steckt ja auch unfassbar viel Wachstum drin, ne?
Total.
Also das hatten wir auch schon oft, dass dann kommt, dass dann ein Kind plötzlich umswitcht und sagt, ja, okay, aber dann können wir ja das. Und dann wird eine Alternative angeboten, so aus sich heraus, wo man auch denkt, krass, wie reflektiert ist das denn gerade?
Ja, also ehrlich gesagt, dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, der ist auch mehr so ein inneres Mantra, ne? Also klar, man kann es auch aussprechen, aber ich finde es halt mega effektiv für die eigene innere Entspanntheit, sich selber, dass man halt nicht anfängt, so wie wir alle geprägt, also ich zumindest und viele, die ich kenne, sind halt so geprägt, dass wir dann sagen, Mensch, ja, jetzt so dass man das dann kommentiert, ja, wenn das Kind jetzt schreit und weint.
So.
Und
ist kommt, doch nicht so schlimm.
Ja, ne? Und dann machen wir, ach komm, und dann machen wir dann halt am Wochenende das und das. Und dann versucht man irgendwie abzulenken, zu trösten, zu sonst was. Oder sogar auch das Kind zu kritisieren dafür.
Ja.
Jetzt, ach komm, jetzt reizt, jetzt kannst du,
reißt dich doch
ja, jetzt hör mal auf zu heulen und so, passt schon wieder. Und das macht man in dem Moment halt dann nicht. Man lässt quasi das zu, man lässt diese Gefühle zu, man traut dem Kind zu, dass es diese Gefühle aushält und dass es daran wächst. Und das ist halt das große Geschenk, finde ich, ne? Dass man da halt dem Kind diese großartige Entwicklungschance lässt, das zu fühlen und dass es das fühlen darf und dass es das auch ausdrücken darf und seine Wut auch rauslassen darf. Weil das durften wir ja alle nicht als Kinder, ne? Wir mussten ja immer, also ich sag immer wir, aber also ich halt und viele, die ich kenne, ne, sind halt so.
Ich glaube, das ist immer situationsabhängig gewesen. Bei uns gab es verschiedene Situationen, würde ich mal so sagen. Wobei ich mich sowieso immer, ich weiß, Silke kennt das schon von mir, ich erinnere mich immer an so wenig aus der Phase der Kindheit.
Aber du erinnerst dich an deinen Sohn und wir zwei sind ja doch recht gefühlsgebeutelt, was unsere Kinder mit Wutanfällen anbelangt. Und dieser Manifest, du hast auch einen emotionalen Manifestor, ne? Dein Sohn ist auch ein emotionales Zentrum.
Ja.
Und ist nochmal was ganz anderes. Und das ist, also das musste, aber dadurch, dass der mir das schon als Baby mit so einer Breitseite regelmäßigst täglich, stündlich aufs Brot geschmiert habe, musste ich tatsächlich mich da rausnehmen und einatmen, ausatmen und das wird schon wieder. Und es wurde tatsächlich immer wieder. Weil wenn man da wirklich anfängt zu intervenieren, das geht nur so noch krachend nach hinten los.
Ich glaube, es ist immer so eine Mischung. Niemand macht nur das eine komplett. Also niemand lässt dann nur den Raum und kritisiert nie.
Ja.
Oder es gibt aber auch niemanden, der vielleicht immer nur kritisiert. Also ich glaube, dass wenn es sich die Waage hält, kommt man auch noch gesunder aus der Nummer raus irgendwie.
Total.
Also klar, ne? Wenn irgendwann geht's vielleicht auch einfach den Menschen im Umfeld auf den Sack. So. Und dann kriegt man vielleicht eben auch mal als Kind zu hören, so jetzt ist gut, jetzt lass es bitte mal sein. Ne? Und genau die gleiche Mutter kann aber auch mit ihrem Kind mal in den Wald fahren und sagen, Mensch, wir hatten jetzt echt mal eine schwere Phase, willst mal so laut schreien, wie du kannst.
Das finde ich gut.
Also, ja, also das kann auch ein und dieselbe Person sein und das Kind kriegt halt beides irgendwie mit.
Ja.
Und was vielleicht auch dazu führt, dass das versteht, wenn das woanders irgendwo sieht oder so. Ne? Also nicht, dass das, also ich finde es immer so schwer, eine Sache irgendwie komplett zu verteufeln, weil in allem ist ein Learning drin. Frage ist halt nur, in welcher Intensität macht man was und also fühlt sich ein Kind am Ende nur noch irgendwie gebeutelt oder kriegt immer, egal wenn er schon schief guckt, schon einen aufs Dach oder also ne, was ist das? Ist das verbale Gewalt oder ist das wirklich auch ein Grenzen aufzeigen, was man als Elternteil gerade in dem Moment vielleicht selber als Grenze hat, weil man es nicht erträgt? Ne? Also das ist ja so eine Mischung. Ich glaube, das ist dann doch auch ganz gesund.
Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man differenziert. Das ist mein Kind. Und das bin ich.
Ja.
Weil das ist ja oft das, wenn gerade Alleinerziehende, die dann, also ich höre ja so oft, dass dann man sich dann, ja, wenn das Kind sich irgendwie außerhalb der Norm verhält, also ich hatte auch schon einen dem Boden liegenden im Supermarkt schreiendes Kind, kenne ich alles, ja, kein Thema.
Ich gehe dann, dann geht man einfach weiter. Also, Schatz, ich bin beim Mehl.
aber das Problem ist ja dann, also wenn man das so untereinander, ne, da kann man ja schon differenzieren, innerhalb der Familie kann man ja das schon differenzieren, aber wenn es dann so mit dem Blick von außen, und da gibt's ja bei vielen, dann auch bei vielen Neualleinerziehenden, man will ja so wenig Aufsehen wie möglich erregen, und wenn das Kind sich dann daneben verhält, dann hat man oft das Gefühl, dass man selbst im Scheinwerferlicht steht, beziehungsweise von außen die Menschen, ja, denen das vielleicht gerade voll auf den Sack geht, wie du das eben so schön gesagt hast, sich ja nicht oder manchmal nicht so stark ans Kind wenden, sondern auch eher an dich. Ne, so hier, da musste aber mal und das da stimmt was nicht. Geht doch mal zum Psychologen oder so.
Wir hatten neulich so eine ganz spannende Situation im Supermarkt, wo du das gerade erzählst, ne? Da muss man dann ja auch immer so die Waage halten zwischen man meckert selber und man setzt anderen Grenzen, sich in irgendeiner Form einzumischen. Mein Sohn wollte den Einkaufswagen schieben, war auch okay. Dann fuhr er dreimal irgendwo gegen. Ich habe gesagt, bitte pass jetzt auf. Er da am Daddeln fährt wieder irgendwo gegen. Habe ich gesagt, weißt du, ganz ehrlich, das geht nicht. Die Sachen gehen kaputt. Da muss ich den Wagen gleich fahren. Ja, so. Und dann gab es dann einmal kurz Ärger. Und dann düste er wieder los. Ich bin aber in einen Gang eingebogen. Dann ist er hektisch, hat er den Wagen rumgedreht, wollte hinterher, Mama, ja, und rast erstmal mit diesem Wagen wieder wogegen. Und dieses Mal schlug dieser Griff, der ja so auf seiner Kopfhöhe ist, ihm gegen den Mund. Also hatte er leicht Bluten am Zahn, hat geschrien wie ein Berserker. Ja. Ganz schlimm. Es war nicht so schlimm, wie er tat, aber es war sehr, sehr laut. Ne? Hat den ganzen Laden zusammengeschrien. Ja, oh Gott, jetzt tut er einem aber auch irgendwie so ein bisschen leid. Die Leute denken alle, ja, jetzt, ne, die Mutter hat eben ein bisschen geschimpft oder was. Keine Ahnung, wer das mitgekriegt hat, ist auch egal. Weil irgendwann muss man halt mal was sagen. Man kann sein Kind halt auch nicht anti-autoritär durch den Laden fahren lassen und sämtliche Regale umfallen. Und
geht halt auch nicht. Soll er doch die Erfahrung machen, ist doch wichtig.
Ja, ja, genau, ist klar. Da gab es auch mal so ein... Ja, da ist, ja, und da ist aber auch so eine lustige Geschichte, gab's hier mal. Da ist so ein Junge, so einem älteren Herrn an der Kasse wohl immer in die Hacken gefahren. Der hat irgendwann mal gesagt, können Sie dem Kind bitte sagen, dass es lassen soll, das tut nämlich weh. Die Antwort war, mein Kind wird anti-autoritär erzogen. Daraufhin hat der Mann, der hinter der Mutter stand, seine Milch aufgemacht und über den Kopf gelassen und gesagt, das ist das Ergebnis einer anti-autoritären Erziehung. Yes!
Geil.
Richtig gut, richtig geiler Move, oder? Oh mein Gott. Richtig geiler Move. God. Nur, dass du nachher, wenn du sowas bringst, vielleicht noch einen Anzeiger am Kopf hast, aber eigentlich ist es ein Live-Lesson, ehrlich. Naja, jedenfalls ging ich da mit dem Kind, ich auch völlig wirsch im Kopf, ne, völlig gaga, musste nochmal quer durch den Laden, weil ich irgendwas am anderen Ende vergessen hatte, weil ich ja nur damit beschäftigt war, dem Kind zu sagen, es soll nicht in irgendwas reinfahren. So, wieder völlig irre da hinten und so ein alter Typ irgendwie, so ein alter Mensch, meinte dann auch noch seinen Senf dazu geben zu müssen. Ja, ist aber gut, bist hier ja nicht alleine und so, ne. Der wusste ja überhaupt nicht, was passiert ist, ne. Boah, und ich nur Arm ums Kind weggezogen und nur noch ganz laut durch den Sagen gesagt, ja, wer ein Problem mit Kindern hat, bleibt vielleicht lieber zu Hause. Das konnte ich mir dann auch nicht mehr sparen, weil das liebe ich ja, ne, sowas, ne. Und die eine Verkäuferin kriegt so mit und sagt, was ist passiert? Und so, ich so, ja, mein Sohn hat sich verletzt, ne, lala. Und so, oh nein, und da, und ne, die war mehr so auf meiner Seite da tatsächlich auch, aber boah, ey, sowas, nee, das fehlt dann noch, so Leute, die dann noch kommentieren. Und da ist nicht mehr so, dass ich dann da mir da großartig was von annehmen würde. Das war, aber so eine Situation hatten wir tatsächlich auch noch nie. Das war das absolut erste Mal, dass wir so eine unangenehme Situation in irgendeinem Laden hatten. Und er ist sonst schon manchmal sehr unangenehm, weil er nämlich andauernd am Betteln ist, ob er nicht doch dieses oder jenes haben darf. Obwohl man vorher schon mit ihm besprochen hat, es gibt aber nichts. Wir gehen da rein, wir holen Haferflocken und Milch. Mhm. Und dann gehen wir wieder raus. Mhm. Verstanden? Ist das okay? Mhm. So, und im Laden sieht die Welt dann wieder anders aus. Und was haben wir besprochen? Darf ich noch dieses? Nein, der ganze Schrank zu Hause ist. Warum nicht? Weil wir noch genug zu Hause im Schrank haben. La, 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 la. Also man sabbelt sich nur den Mund fusselig, hat am Ende die Hälfte der Dinge vergessen in der Regel, weil diese Penetranz, die dann dabei ist, die ist schon nicht ohne, ne? Das ist schon echt immer sehr abenteuerlich, zumindest einkaufen gehen. Und ansonsten auch nachbesprechen. Also ich finde, um nochmal so drauf zurückzukommen, auf Situationen, wenn man dann selber irgendwie mal merkt, okay, da war meine Reaktion jetzt vielleicht gerade auch nicht die genialste, ne? Dass man es dann auch einfach nachbespricht, ne? Dass man sagt, du, tut mir auch leid, dass ich da eben, ne, mir nicht so die Zeit genommen habe oder so, ne, erzähl doch nochmal, wie war das denn für dich oder so. Das kann man ja im Nachgang auch, wenn man selber vielleicht dann runtergespult ist wieder von irgendwas Hektischem, was gerade vorher war oder so. Die können einen ja auch triggern, die kennen einen ja so gut, die wissen ja genau, wo sie ansetzen.
Ja, und vor allem finde ich auch, Sina, dein Bedürfnis ist ja genauso wichtig wie das Bedürfnis des Kindes. Und das dann auch, wenn man halt nicht mehr wütend oder genervt ist, ich bin auch mega oft genervt oder ungeduldig oder wütend oder so, aber danach, wenn dann alles wieder cool ist oder auch abends vorm Schlafen gehen, dann mache ich das halt voll oft, dass ich sage, boah, das war heute irgendwie, es war irgendwie blöd, wie das gelaufen ist, das bedauere ich sehr und magst du noch mal erzählen, wie es für dich war, so wie du gerade gesagt hast? Und dann sage ich auch, hey, magst du hören, wie es für mich war? Und wo? Und dann kann ich nämlich mein Bedürfnis ganz anders rüberbringen, als wenn ich in dieser Genervtheit bin.
Ja, und nur reagierst.
Genau. Und das ist halt total wertvoll, ne? Weil dann, das ist ja auch dieser Lerneffekt, wo das Kind auch lernt, Mama hat auch Bedürfnisse. Mama ist keine Bedürfniserfüllungsmaschine.
Ja, das hast du sehr schön gesagt.
Ja, ja.
Sondern
Aber das machen wir hier auch genauso.
Grenzen, die hat persönliche Grenzen und die ist auch sauer, wenn ich die übertrete und so. Und das ist voll wichtig, ey.
Ja, ich sage auch, weißt du, für mich ist das dann, wenn du das und das in der Situation machst, ne, finde ich das dann so und so. Also sage ich dann auch,
ja.
Ne, dass das für mich irgendwie dann auch nicht schön ist. Oder weil, also ich habe ja öfter hier mit dem Rücken was gehabt und dann immer dieses Geturne. Wenn ich mich dann einmal langlege, um damit der Rücken geschont wird, hat er die Angewohnheit, neben mir aufs Bett zu hüpfen und rumzuturnen.
Oh, aua, ja.
Mhm, ja, genau. Ne, und das ist dann auch immer so, dass ich sage, mein Rücken. Geh bitte runter, ich bin in 5 Minuten wieder da. Mhm. Warte doch bitte gerade auf dem Sofa. So, ne, ist dann manchmal auch, also irgendwann ist man da dann auch genervt von. Ja. Das erklärt man dann auch. Natürlich nervt, wenn man, okay, das erkläre ich dem Kind jetzt seit wie vielen Jahren, ne, so ungefähr. Aber das sind so Sachen, die wiederholen sich ja auch immer wieder. Aber witzig ist dann, wenn er dann wem anders sagt, ja, das nicht machen, weil dann, das mag meine Mama nicht oder so. Also er weiß es sehr genau.
Ja, ne, und da ist manchmal vielleicht auch genau diese Authentizität voll wichtig, dass du dann halt auch einmal, zum Beispiel meiner ist mir immer hinten drauf, wenn ich gerade am Brunnen gekauert habe oder mir die Schuhe gebunden,
oh, ja,
hinten drauf gesprungen, ohne Vorwarnung. Mhm. Und ich habe es halt, ja, immer mit dem Nacken auch und so und Rücken, ja, natürlich. Und dann habe ich halt, also das ist öfter passiert und ich habe es immer versucht, so wie du jetzt, ne, das, ja, und irgendwann habe ich richtig losgeschrien vor Schmerzen.
Ja, und seitdem ist gut.
Dann ist er wahnsinnig erschrocken, hat geweint. Ich habe ihn in den Arm genommen und gesagt, Mensch, ich wollte dich nicht erschrecken, aber es tut mir so weh und ich will das nicht. Frag mich bitte vorher, ob du auf mich drauf springen darfst und so.
Ja, genau.
Und seitdem, also war das einfach kein Thema mehr, weil er, mhm, einmal richtig das gespürt hat, wie es mir da geht. Ganz authentisch. Auch wenn das natürlich
habe ich hier aber auch schon, war hier auch schon so, dass das mal, aber ne, das löst dann, also muss man halt gucken, ne, weil nicht, dass das dann wiederum Angst auslöst, irgendwie mit Mama stimmt was nicht oder so.
Ja, ja.
Das ist ja auch dann das nächste Extrem wieder, was dann zelebriert wird.
Also ich würde jetzt gerne mal abschließen, weil ich gucke schon wieder auf die Uhr nochmal. Ich fand es so schön mit dem Nachbesprechen, was ihr gerade beide gesagt habt, weil ich habe mich auch ein bisschen mit Jesper Juhl beschäftigt. Und also man denkt ja immer, wenn Menschen solche tollen Bücher schreiben und solche tollen Dinge aufbauen, dass sie natürlich das Ganze mit Löffeln gefressen haben und zelebrieren, seitdem sie selbst auf die Welt gekommen sind. Nein, dem ist nicht so. Mhm. Er hat selbst, ist ziemlich mit seinem Sohn verkackt, kann man mal, ja, ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber durch viel Nacharbeiten und dadurch, dass er seine Haltung und seine Sichtweise geändert hat, hat er doch im Nachgang, als er schon etwas älter war, doch noch eine gute Beziehung zu seinem Sohn aufbauen können. Und das finde ich dann wieder sehr authentisch und sehr, ja, sehr schön, dass man auch, wenn man mal meint, über die Stränge selbst vielleicht geschlagen zu haben beim eigenen Kind und es eine ganz dumme Situation war, für die man sich wirklich, ja, vielleicht auch schämt oder sich selbst ärgert oder auf sich selbst wütend ist, dass das alles noch irgendwie rettbar ist und das und man nicht ständig wie ein Superguru durch die Welt tiefenentspannt laufen muss. deswegen, liebe Schwessi, so abschließend, wer jetzt da Feuer gefangen hat und vielleicht sogar oben bei dir Richtung Hamburg wohnt, du hast ja gesagt, du gibst da auch Seminare, bist Seminarleiterin. Wie kann der oder diejenige sich denn mit dir, ja, vielleicht mal darüber unterhalten, mit dir in Kontakt treten und da Näheres drüber erfahren, über die gewaltfreie Kommunikation und die Erziehung, die Beziehung nach Jesper.
Genau. Ja, also es gibt die, es gibt einmal das Hamburger Institut für gewaltfreie Kommunikation. Da stehen immer die Seminare, die Intensivseminare drauf, die ich anbiete. Das sind dann immer so komplette Wochenenden, wo man dann auch wirklich auch mit Meditation und Rollenspiel und richtig viele Übungen macht. Also sehr, sehr viel Selbsterforschung ist da dabei. Und es gibt bei der Elternschule auch so kürzere, also so 4-5 Stunden Workshops, die ich da
gebe. Also in Hamburg die Elternschule?
In Hamburg.
Wie erreicht man die Elternschule?
Können wir verlinken.
Ja, genau, verlinken und auch die gewaltfreie Kommunikation Webseite könntet ihr dann auch verlinken.
Wir auch, okay.
Die Seminare, die gerade online sind. Und ich bin natürlich auch persönlich erreichbar über meine Webseite www.schwessi.de.
Wunderbar.
Über meine Mailadresse.
Dann bedanke ich mich sehr, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Das hätte ich nämlich von dir als Musikerin gar nicht erwartet. Und da sind wir wieder bei irgendwelchen komischen Schubladen und Projektionen. Und man dann doch immer merkt, jeder ist komplett anders und hat eigene Dinge, die ihn vorantreiben. Und das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, weil dieses Thema hatten wir nämlich auch noch gar nicht hier im Podcast. Und deswegen, ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, danke für die Einladung.
Ich sag auch danke. Und wer auch noch interessante Themen hat oder aus seinem Leben erzählen will, schreibt uns gerne an das AE-Team bei Instagram oder aeteampodcast@gmail.com. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.